Anne Mücke, zu Gast hier.
Ja, hallo.
Wir kommen zum letzten Teil. Da geht es ein bisschen um die aktuellen Themen. Wie viel Tagespolitik schenkst du dir täglich?
Sehr viel inzwischen, weil ja durch die Arbeit beim Kontrafunk natürlich auch, da sind wir ja jeden Tag, wir sind ja so Schwarmintelligenz, wir sitzen ja völlig verstreut über die ganze Welt und treffen uns nur eigentlich digital und schmeißen dann da die Themen in den Topf und machen auch die Sendung. Das ist für mich auch ganz neu, es ist sozusagen eine Art digitales Funkhaus, ja. Jeder sitzt bei sich zu Hause am Rechner und wir sind dann irgendwie über irgendwelche Plattformen zusammengeschaltet und so, das ist irgendwie alles völlig verrückt. Und wenn man ein technisches Problem hat, muss man das leider alleine lösen. Das ist für mich die größte Herausforderung. Also sehr viel Tagespolitik, aber ja, sowieso, also spätestens seit Corona sauge ich das alles auf und versuche irgendwie den Überblick zu behalten. Das ist wirklich, wirklich anstrengend.
Was ist dir wichtiger, Innen- oder Außenpolitik?
Boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich sag mal, bei der Innenpolitik habe ich eher den Eindruck oder maße ich mir eher an, Dinge zu durchschauen und zu verstehen. Die Außenpolitik, das ist ja derart global. Wenn man allein jetzt diese Epstein-Fall-Geschichte sich anguckt, wer möchte sich da ein Urteil erlauben? Das macht einem ja nur deutlich, dass das Wort Verschwörung ja viel zu gering ist für das, was offensichtlich tagtäglich auf dieser Welt passiert. Die Außenpolitik ist natürlich insofern wichtig, als dass wir uns jetzt in diesem System auf eine Krise zu bewegen, die uns alle auslöschen könnte. Also das sehe ich schon so. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieses Leben, das die Westdeutschen jetzt über 8 Jahrzehnte so kennengelernt und sich eingerichtet haben und wir Ostdeutschen ja aber auch schon mehr als 3 Jahrzehnte, dass wir da am Ende der Fahnenstange angekommen sind und dass diese Systeme alle nicht mehr lange halten werden. Ich bin mir sicher, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zusammenbrechen wird in nächster Zeit. Das wünsche ich mir jetzt nicht unbedingt, wobei das jetzige Konstrukt, wie gesagt, der aufgeblasene Ochsenfrosch, ja, da muss man wahrscheinlich wirklich mal jetzt die Nadel reinpieksen und dann platzt das ganze Ding. Aber das ist eben das Schlimme, es wird davon dann nichts übrig bleiben und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchten mehr denn je eine ja öffentlich-rechtlich, gesellschaftlich finanzierte, politisch unabhängige digitale Plattform, auf der man sich doch relativ zuverlässig und politisch unbeeinflusst und vor allem mit verifizierbaren Quellen informieren kann. Das wäre eigentlich das Gebot der Stunde angesichts von KI und Co. Aber je länger das natürlich dauert und je mehr der Ochsenfrosch versucht, sich irgendwie zu verteidigen und zu verbarrikadieren, desto geringer wird natürlich die Aussicht, dass man die Luft langsam rauslässt, ja. Sondern es wird dann wahrscheinlich Platz und nichts übrig bleiben. Und das werfe ich denen auch vor, die jetzt immer behaupten, Leute wie ich oder auch meine Kollegen von Sachlich Richtig oder so würden ja nichts anderes im Sinn haben, als den Öffentlich-Rechtlichen zerschlagen und vernichten zu wollen. Nee, genau nicht, aber ihr macht das. Ihr macht es, indem ihr euch jeglicher wirklicher Reform euch dagegen verwehrt. Und warum? Letztendlich nur, weil ihr euch die Taschen weiter füllen wollt und weil natürlich das ganze System versucht, wie jedes System, seine Macht zu stützen. Und dafür lässt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr und immer deutlicher benutzen.
Also da stimme ich dir zu. Ich bin auch sehr, sehr lange ein Fürsprecher für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewesen. Auch jetzt halte ich ihn für nicht mehr reformierbar. Aber es gibt ja auch die zweite und die dritte Schicht. Ich nenne jetzt mal eine Künstlerin, Christina Lux, eine Jazzkünstlerin, die hat wahrscheinlich eine Redakteurin beim MDR Kultur oder bei diesem Kulturradio, die sie mag und von denen die GEMA-Gebühren, die sie von den Radioeinsätzen dort bekommt, ist fast eine Stütze und ich denke, das geht vielen Künstlern so, die gerade auf den Kulturwellen, die großen Radios sind ja international researched, das auch falsch übrigens, aber ein guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk wäre schon was, aber die letzten Inseln, die es noch gibt, die tragen manche auch Künstler, mit denen ich auch befreundet und bekannt bin. Und das fällt dann natürlich wahrscheinlich mit Pauken und Trompeten weg, weil sich ja gerade für die Kleinkunst ja auch keiner wirklich interessiert. Zu dem Thema Innen-Außenpolitik fällt mir ein Zitat ein. Mal gucken, ob du drauf kommst, wer das gewesen sein könnte. In der Innenpolitik bestimmen wir, wie wir leben. In der Außenpolitik bestimmen wir, ob wir leben.
Keine Ahnung.
Björn Höcke.
Okay.
Sind wir gleich beim nächsten Thema. Wie hältst du es mit der gesicherten AfD?
mit der gesichert rechtsextremen AfD. Also, ich habe Kontakt zu Leuten aus der AfD und verfolge vor allem das, was sie im Sachsen-Anhalt medientechnisch vorhaben, sehr aufmerksam. Wir haben ja gerade auch erst einen Podcast mit dem dortigen Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund gemacht. Ich halte die AfD keineswegs für Heilbringer auf der einen Seite, aber auch andererseits natürlich überhaupt nicht für eine Nazi-Partei. Also Entschuldigung, mein Vater hat unter den wirklichen Nazis noch gelitten. Das wird ja alles völlig verharmlost, wenn man das irgendwie gleichsetzen würde. Ich kann mit einem Björn Höcke ehrlich gesagt nichts anfangen, nach wie vor nicht. Ich habe eine interessante Diskussion mit ihm gehört, mit Ulrike Gero. Ich finde, sie hat sehr kluge Fragen gestellt, die ich auch unterschreiben würde in großen Teilen. Ich halte die AfD schon für längst korrumpiert und gekauft und vom System aufgefressen. Und es ist eine Partei, und Joanna Kautar war ja auch bei uns, die ja lange in der AfD war und dann ausgestiegen ist, und denke, sie hat recht, dass die gäbe es nicht mehr, wenn sie nicht schon längst auch gekungelt hätten mit der Macht und mit dem System. Ich glaube deshalb auch nicht, dass jetzt die großen Wahlsiege der AfD wirklich zu einer Rettung oder so führen, und diese Sprüche, wir stellen den Kapitalismus wieder vom Kopf auf die Füße, vergesst es einfach, der Kapitalismus ist in einer riesengroßen Krise, daran kann auch die AfD nichts ändern. Und ich finde es nur wirklich absolut fatal, sie zu verteufeln und immer wieder diese Nazi-Keule rauszuholen, weil das verhindert natürlich wirklich konstruktiv über eben mögliche, vielleicht doch noch mögliche Reformen eben dieses ganzen Landes oder dieses ganzen Systems zu sprechen. Und macht es ihnen auch möglich, Erfolge einzufahren, obwohl sie, glaube ich, inhaltlich doch gar nicht so viel Antworten auf die drängenden Fragen haben. Auch das ist ja bei diesem Podcast mit Ulrich Siegmund durchaus auch deutlich geworden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich nenne das Politikverweigerung. Also diese Diskussion da, das mit der Nazi-Keule zu begradigen. Gerade bei diesen Themen, ich habe dieses Interview mit Ulrike auch gesehen, war ja auch schon hier zu Gast bei mir. Und gerade bei diesen Themen halte ich Höcke tatsächlich für einen, der zumindest weiter denkt. Was er da natürlich machen kann, das weiß ich nicht.
Ja, das Gefühl hatte ich nicht. Ich fand seine Antworten sehr wischiwaschi.
Ah ja.
Und fand, er ist ihr ausgewichen. Hat dann auch so, ja, da stimme ich Ihnen ja zu und so, oh, wenn ich sowas schon höre. Das ist so Politiker und Business-Sprech. Also ich fand ihn sehr substanzlos und frage mich immer, soll ich mal meine These hier kundtun?
Na, aber.
Ich halte Björn Höcke für einen V-Mann. Der,
da kenne ich einige Leute, die das auch sagen.
Der eingeschleust wurde in die Partei mit vielen anderen, um sie überhaupt erst auf diese rechte Schiene zu setzen. Ich halte das für einen lang gesponnenen Spin, der links-rot-grün, vielleicht auch CDU, keine Ahnung, dass sie diese Professorenpartei kaputt gemacht haben, und aber als sie gemerkt haben, so richtig kaputt kriegen sie nicht, dann diese Leute da eingeschleust haben, die mit wirklich teilweise dämlichsten Sprüchen immer wieder Futter liefern, um all diese Zuschreibungen überhaupt erst möglich zu machen. Ich finde ihn davon abgesehen, sie ihn unsympathisch finden, aber das ist ja egal, er ist Politiker, er muss mir nicht sympathisch sein. Aber ich finde, gerade in diesem Gespräch mit Ulrike Gero hat er sich wirklich entblättert. Der hält sich immer zurück, wenn es eigentlich darum ginge, mal wirklich Butter bei die Fische zu geben, und haut dann aber dann an anderer Stelle wieder so Sachen raus, wo völlig klar ist, da haben sie wieder einen Knochen, in den sie reinbeißen können. Und also dem traue ich einfach nicht.
Also da stimme ich dir zu. Viele Themen, die die AfD bespricht, die waren früher in der CDU oder CSU auch on vogue, auch in der FDP. Es gibt eine schöne Talksendung auf YouTube auch mit Karl-Eduard von Schnitzler. Da sitzt ihm ein CDU-Mann gegenüber, und Schnitzler fragt dann mal, warum er eigentlich Einreiseverbot für Israel hatte, wegen welcher Äußerung, und der konnte dann auch nicht mehr allzu viel sagen. Anne, wenn du Aktivistin sein möchtest, wofür?
Ich möchte keine Aktivistin sein. Ich verabscheue das.
Wie ist dein Blick? Obwohl, da müsste, würde vielleicht der eine oder andere sagen, selbst diese alternativen Medien ist man ja ein Stück weit Aktivist. Kann man das da 100% noch trennen? Ich frage jetzt mal ganz spontan, ich würde das auch so beantworten, aber ist das immer möglich? Also selbst wenn man für den Frieden aktiv ist,
Also was die Medienarbeit angeht, hoffe ich wirklich sehr, dass ich da mich jeglichen Aktivismus enthalten habe und auch weiterhin kann, denn ich bin Journalistin und es ist für mich ein absolutes No-Go, als Journalistin aktivistisch tätig zu sein. Ich gehöre auch keiner Partei an, weil ich eben denke, dass man das nicht voneinander trennen kann. Natürlich hat jeder eine Haltung und der Haltungsjournalismus an und für sich ist für mich kein Problem, der Gesinnungsjournalismus ist es und ich will keine Agenda verfolgen und ich will auch keine publik machen und ich halte mein Dasein als Journalistin gerade jetzt, darüber freue ich mich auch, dass das doch nochmal auch so eine Gewichtung bekommen hat, für zu entscheidend, als dass ich im Privaten, also dass ich das voneinander trennen könnte. Ich gehe auf Friedensdemonstrationen, ja, und ich bin auf die Montagsspaziergänge gegangen während Corona, aber das sehe ich nicht als Teil des Aktivismus und ich halte mich da wirklich raus. Ich habe mich ehrenamtlich in der Schule meines Sohnes betätigt und im Kindergarten und so. An solchen Stellen habe ich das gemacht, ehrenamtlich mich betätigt, aber Aktivismus, das überlasse ich anderen.
Du bist jetzt freiberuflich journalistisch tätig. Wie schwer ist das?
Leichter als früher, muss ich sagen, im Moment jedenfalls, weil zu den Zeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erstens gehörte ich zu denen, die wirklich immer wirklich barbarisch schlecht bezahlt wurden, weil ich ja oft dann auch noch über die Produktionsfirmen gearbeitet habe, die ja dann nochmal weniger Geld zahlten. Da ich auch bis auf die 4 Jahre beim Kinderkanal nie einen Vertrag mit irgendjemandem hatte, war das immer ein Tanz auf Messerschneide und wenn man dann eben auch immer noch unbequem ist, dann naja. Ach nee, bei den Tagesthemen, da hatte ich auch die sogenannten verbotenen, wie nennen sich diese Jahresverträge, die dann immer verlängert werden. Jetzt komme ich nicht auf den Begriff, aber die.
Fester Freier oder sowas?
Nee, das waren die Kettenverträge.
Kettenverträge.
Ja, also ja, da hatte ich einen Vertrag als Festfreie und die wurden immer jährlich verlängert, ohne dass es dafür ja eigentlich eine Begründung gab. Also arbeitsrechtlich, wie so oft beim Öffentlich-Rechtlichen, eigentlich völlig
verboten. Festfrei ist auch so eine Sache.
Ist ja auch, also alles eigentlich Kokolores und anderen verboten, nur der Öffentlich-Rechtliche darf es. Aber ansonsten war ich wirklich immer frei und bin immer sehr schlecht bezahlt worden, bin auch wirklich oft sehr unfair behandelt worden. Also das ja, wäre jetzt ein abendfüllendes Thema, was ich da so alles erlebt habe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielleicht mache ich das doch mal ein bisschen gründlicher und arbeite das mal auf. Also ich weiß auf jeden Fall, wovon ich spreche. Und im Moment ist es so, dass ich für die Arbeit, die ich mache, bei den sogenannten alternativen Medien auch bezahlt werde. Nicht übermäßig, aber fair. Und kann mich da im Moment nicht beklagen.
Siehst du denn Anzeichen zur Veränderung beim Öffentlich-Rechtlichen oder eher nicht?
Nein, gar nicht. Also es wird, wenn man jetzt diese Wahl von Herrn, eben der Name geht mir immer nicht über die Lippen, Herrn
Himmler, ja.
Von Herrn Himmler, ich habe mir das ja angetan, weil ich in meiner Medienkolumne für die Berliner darüber geschrieben habe. Da habe ich wirklich nur gedacht, das ist wirklich, also dagegen ist ja der Parteitag der SED und also nichts dagegen.
Von Feinden umgeben, der Mann.
Der ist von Feinden umgeben und so ein bisschen, ja, wir machen so ein bisschen mehr Culpa, um dann aber erst richtig weiter, wir marschieren weiter und der Klassenfeind, der ist ausgemacht und so. Als ich diesen Leipziger Appell vom MDR inszeniert, wo ich dachte, Leute, euch steht das Wasser bis zum Hals. Ihr müsst 160 Millionen Euro sparen. Warum eigentlich? Ja, weil ihr sie vorher verschwendet habt. Und jetzt, wenn die Gebühren, wenn der Rundfunkbeitrag doch nicht so angehoben wird, wie ihr es einklagen wollt, auf welcher Grundlage auch immer, oder müsst ihr noch mehr sparen? Und wo spart ihr? Ihr spart natürlich im Programm und bei den Freien. Natürlich spart ihr dort. Ja, gut, jetzt wurden irgendwie aus so und so viel Direktorenstellen so und so viel gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass das wirklich wegfällt und dass die Leute, die Posten inne hatten, jetzt wirklich weniger Geld bekommen. Das ist ja alles Lug und Trug. Die kriegen das ja trotzdem weiter. Ja?
Also was mich ärgert übrigens bei den Öffentlich-Rechtlichen auch, ist, wenn dann nachts irgendwelche Programme zusammengeschalten werden. Ich finde, man merkt am ehesten, dass bei Programmen gespart wird. Wenn es geht, ab 18 Uhr läuft dann der Computer oder sowas. Ich finde, dass gerade öffentlich-rechtliche Programme, wenn ich jetzt die BBC mal nehme in England oder sowas, nach wie vor beobachte ich die ja, die müssten eigentlich also schon fast rund um die Uhr live sein und auch aufwendig sein. Da fehlt es mir. Bei den meisten, es gibt gerade hier in Berlin sicherlich Radio 1 noch am ehesten die Ausnahme, aber
Radio 1 hat sich so weit von allen journalistischen Standards verabschiedet, ja, dass ich das wirklich nur noch minutenweise ertrage und dann könnte ich auch sofort ins Radio reinhauen. Also Radio 1 in irgendeiner Art und Weise für was Positives zu nennen.
Ja, ist schlimm. Ich habe es das letzte Mal richtig vor 13 oder 14 Jahren, da habe ich für die Tageszeitung Junge Welt Werbespots produziert und die liefen dort und da habe ich natürlich selbst mal neugierig gehört und das war natürlich noch ein ganz anderes Programm. Da hat man auch gemerkt, dass ein Musikredakteur eine ganze Nachmittagsschiene gemacht hat und da lief eine sehr merkwürdige Musik zwar, aber noch keine Rotationsmusik. Letzte Frage, wie ist dein Blick auf das Jahr 2026? Eher optimistisch oder eher pessimistisch?
Kann ich in diese Kategorien gar nicht einteilen. Wir leben in aufgeregten, wilden und schwierigen Zeiten. Ich versuche, mich da ein bisschen auch zurückzulehnen und das einfach zu beobachten und zu analysieren, so wie eben jetzt die jüngsten Geschehnisse der letzten Tage. Ich denke, dass es wird sich komplett alles immer mehr zuspitzen. Es werden immer mehr Leute auch zu spüren bekommen, dass wir uns tatsächlich in einer riesengroßen globalen Krise befinden. Keine Ahnung. Ich habe keine Vorstellung, wo es hingehen könnte. Es gibt Parallelen zu 89. Es gibt aber eben auch sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Und der größte Unterschied ist, es besteht kein erfolgreiches System, was irgendwie dasteht und sich auf die Brust hauen kann und sagen kann, naja, okay, kommt mal rüber, ihr kleinen Schluffis, ihr habt versagt und jetzt dürft ihr bei uns unter die Fittiche kriechen. Das gibt's eben nicht. Und ich habe keine Vorstellung, wie sehr die Mächtigen und Einflussreichen dieser Welt, wie weit sie gehen werden, was sie alles riskieren werden. Das weiß keiner von uns. Ich sag mir immer, ich hatte ein tolles Leben. Ich habe so viel erlebt und habe auch wirklich das Leben sehr genießen können. Am ehesten tut es mir natürlich für unsere Kinder leid. Ne? Ich habe selber einen 19-jährigen Sohn und schon allein die Vorstellung, dass der eingezogen werden soll.
Meiner ist 20, grauenvoll.
Ja, da sage ich auch immer zu ihm, du gehst in keine Armee dieser Welt. Also das ist wirklich nur über meine Leiche. Da werde ich alles dafür tun, um dich sonst wohin zu bringen. Aber das wirst du nicht tun. Aber da steht uns natürlich alles bevor. Und ich versuche einfach, mir das gar nicht vorzustellen, sondern es auf mich zukommen zu lassen und sage mir, das Gute ist, ich hatte irgendwie dann auch eingeschlafene Füße nach der Wende, so in den 90er und 2000er Jahren. Es war alles so oberflächlich geworden und wir im Osten, wir haben alle nur versucht, irgendwie mit dem Arsch an die Wand zu kommen und waren alle so stolz, weil wir dann auch eine Eigentumswohnung hatten und ein Auto hatten und irgendwie auch es geschafft hatten. Unsere Eltern haben ja fast alle den Anschluss verloren, ne? Und so und dann dachte ich immer so, oh, ist das Einzige, was euch noch interessiert, aber ja, alle waren satt und irgendwie ging es allen ja mehr oder weniger auch gut so. Und jetzt ist das so aufgebrochen. Das ist natürlich schmerzhaft und auch beängstigend, aber für mich ist es auch ein Riesenerlebnis.
Gibt es ja auch einige Musiktitel aus den 80er Jahren aus der DDR, die das aufgreifen, Mich zu lieben von Rockhaus oder von NO55. Normalerweise würde ich ob der Epstein-Akten in meinem Format einen Schlager von Katja Epstein spielen, aber machen wir nicht. Du hast was anderes rausgesucht, dann gib uns jetzt noch einen zum Schluss.
Ja, ich habe lange überlegt, aber vielleicht machen wir den Song zum Beispiel Susanne vom City-Album Casablanca. Das berührt mich auf der einen Seite, weil dieses ganze Album unglaublich war.
Also, habe ich auch geliebt.
Das halbe Land und die zerschnittene Stadt, was Toni auf diesem berühmten Konzert in Weißensee dann rezitiert hat, weil er es nicht singen durfte. Und es gibt eben auch diesen Song zum Beispiel Susanne. Ich weiß, sie mussten sie auch textlich abändern. Und den finde ich insofern berührend, weil die Susanne war mein Jahrgang, 69, Tochter von City-Sänger Toni Kral und die ist vor, glaube ich, 2 Jahren an Krebs gestorben. Das hat mich genauso mitgenommen wie auch der Tod von der Rosenstolz-Sängerin.
Ja, Anna.
Anna R., die ja auch mein Jahrgang war. Und ja, das ist so, das ist das Hier und Heute, das eben mit der Vergangenheit fest verbunden ist und das mir, was mir dann irgendwie auch Halt gibt, aber ich auch sehe, es ist eben vergänglich und möglicherweise werde ich gar nicht mehr so viel von diesen Veränderungen mitbekommen, wer weiß.
City, dank dir.
Tschüss. Ich kenn den Friedhof hinterm Gaswerk, wo's nach Teer und Efeu roch. Ich kenn den Wind beim Trümmerbunker und meinen Drachen seh ich noch verboten dicht am Schornstein fliegen, der sich zu Stalins Ehren streckt. Die Mauern, über die wir stiegen, waren grau und weiß vom Taubendreck. Berlin! Berlin! Da fühlen noch die Straßenbahnen bis an den Streifen Niemandsland, wofür die armen Zonenkinder ein Wanzenkino offen stand. Heute seh ich vom Balkon bei Mutter da drüben den Mercedes-Stern. Reklame für McDonalds-Futter und Türken, die die Straße kehren.
Den harten Teil steigen wir erstmal sanft.
War das gestern nicht ein wunderbarer Sommertag? Er war hochsommerlich in vielen Regionen mit Temperaturen von zum Teil um die 30 Grad, mit einer klaren Wärme ohne Schwüle. Und das erste Heu wurde zum Teil gemacht, draußen die wogenden Felder im Sommerwind.
Ein
mit Schlager unsere Regina Toss. Ein weiterer kommt, aber die Meldungen sind nicht schön.
Heute Nacht hat Putin das Tor zur Hölle über der Ukraine geöffnet.
Aufgeregt wie immer, aber sehr gründlich. Alexander Rohe vom Vermietertagebuch.
Aber die deutschen Medien, die zeigen ein völlig anderes Bild und sie vertuschen die ganze Wahrheit. Vor allem die Tagesschau hat ein unfassbar krasses Video veröffentlicht. Das macht mich einfach fassungslos.
Mich nicht, aber trotzdem, am 25. Mai 2026 die kleine Audiodatei.
Der gestrige Angriff auf Kiew war der zerstörerischste Angriff jemals und es gab kritische Treffer beim Militär, beim Geheimdienst und bei der Regierung.
Für die Stimme Whisky am Pfingstmontag. Durch Druckwellen in Mitleidenschaft gezogen, das Studio der ARD in Kiew.
ARD und ZDF singen heute das IFF.
Erinnern Sie sich an das russische Kriegsziel der Entnazifizierung? Ein Medium, welches bedingungslos seit Jahren eine Seite unterstützt, deren Regierung sich auf einen Hitler-Kollaborateur wie Stepan Bandera stützt, der eine reinrassige Ukraine anstrebte, recht grotesk bei der dort immer vorhandenen Mischbevölkerung, Ungarn, Zigeuner, Tataren, Russen, Juden, im Grunde, wenn wir uns ehrlich machen, grotesker als die deutschen Vorstellungen hier in Deutschland, der auch vor brutalsten Judenprogromen nicht zurückschreckte, wer so etwas bedingungslos unterstützt, hat sich mir in seiner politischen Haltung abschließend erklärt, übrigens auch in seiner Haltung zu den Verbrechen am jüdischen Volk, zu Auschwitz. Die sogenannten Leugner streiten ja oft um die Höhe der Totenzahlen, während ich agitiere, 100.000 industriell getötete Menschen wären schon 100.000 zu viel. Hier aber muss man ja wohl von Zustimmung reden. Wer Leute unterstützt, die einen anderen Hitler-Kollaborateur aus Luxemburg umbetten lassen, um ihn in der Ukraine mit militärischen Würden inmitten des Krieges zu begraben, kann ohne imaginäre Hitlerbüste auf dem Schreibtisch seiner Arbeit nicht nachgehen.
In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war.
Und so bleibt der Angriff auf russische Zivilisten auf ein Studentenwohnheim in Starobielsk, Luhansker Volksrepublik, bei dem 21 junge Menschen ums Leben kamen, weitgehend unerwähnt. Moskau hingegen wird scharf verurteilt. ARD-Korrespondentin Susanne Pettersen, diesen Namen muss man sich merken, für Aufarbeitung, nennt den Vorgang Vergeltung für irgendwas. Menschenverachtender geht es nicht. Wer derartigen Medien noch glaubt, wird Täter zu nennen sein. Für derartige Desinformation werden wohl auch Haftstrafen angebracht sein, um überhaupt zivilisatorische Vorstufen, von Demokratie will ich gar nicht mehr reden, zu erreichen. Immerhin, die Bürger scheinen dem nicht mehr zu glauben. Aktuelle INSA-Umfrage, nur 17% der Bevölkerung trauen der Bundeswehr zu, Deutschland im Ernstfall verteidigen zu können. Die Angst vor einem russischen Angriff nimmt deutlich ab. Nur noch 38% äußern entsprechende Sorgen. Jeder Zweite gibt an, keine Angst vor einem russischen Angriff zu haben. Ein recht eindeutiger Beleg, dass Propaganda der Hass- und Hetzmedien nicht mehr verfängt. Eben auch, weil sie ein gewisses intellektuelles Fundament braucht, was bei diesen Sendern nicht mehr formal vorhanden zu sein scheint. Dazu passend, nur 13% der Menschen in Deutschland sind zufrieden mit der Bundesregierung. Auch Kanzler Merz wird immer unbeliebter, so die Tagesschau. Gabor Halasch verliert sich in der Frage, warum das Vertrauen verloren gegangen ist und wie es zurückgewonnen werden kann.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Slava Ukraine. Heil!
In diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung der ukrainischen Gräueltaten gegen Zivilisten in der befreiten Region in vollem Gange.
Danke, beste Svetlana.
Die Panzertruppen.
Vielleicht wollen wir den Sommertag genießen.
Das erste Raketenregiment mit dem neuen System soll noch vor Jahresende den Einsatzdienst antreten. Dem Kommandeur zufolge übertrifft Sarmat seinen Vorgänger das Raketensystem Vojvoda in Bezug auf Reichweite, Nutzlast und die Fähigkeit, Raketenabwehrsysteme zu überwinden.
Gut, vielleicht haben wir das Anrecht auf Genuss vielleicht auch endgültig verspielt. Einen neuen Friedensappell gibt es von Papst Leo. Der stellvertretende russische Außenminister Rybakov erklärt, Russland und die USA tragen eine besondere Verantwortung für die globale Stabilität. In Sachen Iran dämpft Donald Trump die Erwartungen, man solle nichts überstürzen. Wladimir Putin stattet Kasachstan einen Staatsbesuch ab. Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Kanada blockieren den NATO-Plan für zusätzliche Ukraine-Hilfen. NATO-Chef Rutte hatte 0,25% des Bruttoinlandsproduktes gefordert. Die genannten Länder lehnten ab. Rutte, ich glaube nicht, dass dieser Vorschlag eingebracht wird.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt Alexander Lukaschenko, den Weißrussischen, in einem Telefonat vor Beteiligung am Ukraine-Krieg. Die Initiative zum Gespräch ging, so die weißrussische Nachrichtenagentur Belta, von der französischen Seite aus. Eine Parlamentsdelegation aus Algerien weilt in Weißrussland und das Gebiet Brest und Tatarstan unterzeichnen einen zweijährigen Fahrplan für eine Zusammenarbeit. Venezuela fordert die Aufhebung von US-Sanktionen. Übergangspräsidentin Rodriguez wird zitiert: Wir wollen ein freies Volk sein. Free. Immer wieder free. Österreich, Pensionen steigen um fast 3%. USA, Benzinpreisschock. Fast 4 Euro eine Gallone. Das sind aber auch fast 4 Liter. Ankara, die Polizei stürmt Büros der türkischen Opposition. Konservative gewinnen die Parlamentswahl in Zypern. Pakistan meldet viele Tote bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten im Westen des Landes. Die PA berichtet mehr als 30. Die Benzinkrise in Afrika verschärft sich. Gewaltsame Proteste gab es in Kenia. Ungenau auch die Lage im Inselstaat Komoren und in Mosambik. Es berichtet der ORF. Auch zwischen China und Taiwan eskaliert der Streit über die strategisch wichtigen Pratas-Inseln im südchinesischen Meer. Taiwan meldet eine Konfrontation mit der chinesischen Küstenwache. In der Wüste Gobi ist erfolgreich eine chinesische Trägerrakete gestartet. Diese soll 3 Astronauten zur Raumstation Tiangong bringen. Dort sollen sie Experimente durchführen und einen Langzeitrekord aufstellen, berichtet die Tagesschau. Bei solch weichen Meldungen kann man manchmal durchlesen, dass sie gerne auch sachlicher berichten würden, aber nicht dürfen, schmälert aber die Schuld nicht. Hitzewelle Indien im südlichen Bundesstaat Telangana, mehr als 45 Grad. Heizung, was macht die Schafskälte?
So weit sind wir schon wieder gekommen.
Heute nicht trocken, heiß, so auch die kommenden Tage. Im Norden deutlich kälter, kommendes Wochenende, kommende Gewitter und Temperaturrückgang.
Marcello, wenn die Alten höher springen als die Jüngsten, dann ist Pfingst.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.